Ich grüße euch alle herzlich, auch die, die nachher dann mal irgendwann online zuhören werden, will ich auch von Herzen grüßen. Schön, dass ihr das hört. Möge das Wort Gottes in unsere Herzen fallen, uns wirklich berühren und stärken und ermutigen. Unser Leben, wenn wir es in einem Bild beschreiben müssten, wäre ein 100-Meter-Lauf, 100-Meter-Sprint das richtige Bild? Das Ziel im Blick, mobil gemacht, aufgewärmt, ja, alle am Start und dann geht das Leben los und wir rennen und zack, nach 100 Metern haben wir es geschafft. Ich habe schon hier ein lautes Kopfschütteln bekommen und nein, unser Leben ist oft was anderes. Es gleicht eher einem Marathon, der irgendwann in einem großen Pulk losgeht. Wir nehmen uns große Dinge vor, unser Leben liegt vor uns. Wir haben große Pläne, Visionen, Träume, viele starten und dann geht der Lauf los und dann kommt die erste Kurve. Und während wir loslaufen, wir haben die wenigsten, ich glaube, das geht gar nicht, dass man einen Marathon das Ziel im Blick hat. Und so ist auch unser Leben ähnlich wie ein Marathon, ein Lauf, bei dem wir loslaufen mit großen Ambitionen, Plänen, ich schaff das und großer Motivation, bestenfalls starten wir hinein und dann kommt die Strecke, dann kommt der Alltag, dann kommen die Hindernisse, dann kommen manche Stürze, dann kommen Erschöpfung, Müdigkeit, dann kommen mal auch irgendwie alles Mögliche an Ablenkungen und mancher bleibt einfach auf der Strecke, ja, ist einfach müde. Und das Thema für die heutige Predigt, mal auf diesem Bild basierend, würde ich nennen, im Englischen könnte man sagen, when I feel like giving up. Wenn ich mich danach fühle, am liebsten alles hinzuschmeißen, ich möchte am liebsten aufgeben. Entmutigung. Also es geht heute um Entmutigung und natürlich will ich da nicht stehen bleiben. Was ist, wenn wir auf unserem Lauf entmutigt werden und irgendwo stecken bleiben? Und ich möchte euch sagen, der Grund, warum ich darüber predige heute, ist, dass ich in den letzten Monaten einiges durchlebt habe, was mich entmutigt hat. Unter anderem, dass ich meinen besten Freund verloren habe in meinem Alter, der gerade erst Vater geworden war, ganz frisch. Und das zu verarbeiten, ist nur ein Beispiel. Und dann mutig weiterzulaufen, nicht erst mal innezuhalten, was ist hier passiert. Und einfach sich neu auszurichten. Ich habe dann gesucht, was ermutigt mich? Es gab noch manche andere Dinge. Wie kann ich ermutigt werden? Ich habe dann Predigten eingegeben, oft nur das Thema Ermutigung. Oder ich habe immer ganz schlicht, auch auf Englisch mal, wenn I feel like giving up, ich habe es tatsächlich eingegeben und dann gibt es Predigten dazu. Und ich habe dann wirklich jeden Tag eine Ermutigungspredigt gehört und es hat mich berührt, es hat mich verändert, es hat mich wieder ausgerichtet, ist am Ende, kann ich eigentlich sagen, der Grund, warum ich heute hier stehe und zu euch sprechen kann, nämlich neu erfrischt und ermutigt. Einer der Prediger, die ich gehört habe, war Rick Warren, wer ihn kennt, ich weiß nicht, wer ihn kennt. Und er hatte ein Thema aus dem Buch Nehemia. Wer kennt das Buch Nehemia nicht? Nein, Entschuldigung. Also ich habe gesehen, da gingen schon viele Hände hoch. Das Buch Nehemia. Ich möchte mit euch in einen Text gehen aus dem Buch Nehemia und zwar ab Kapitel 3. Bevor ich das lese, möchte ich ein bisschen die Geschichte, die dort Grundlage ist, umreißen. Könnt ihr mich alle gut verstehen? Das freut mich. Lasst mich noch mal einen Schluck trinken. Das Volk Israel hat einigen Mist gebaut, kann man sagen, und Gott hat sie der Hand der Babylonier ausgeliefert. Die haben sie überrannt und die Stadt Jerusalem wurde verwüstet und zerstört. Der Tempel wurde zerstört und die meisten des Volkes wurden fernab in der Gefangenschaft gehalten. 70 Jahre lang waren sie im Exil, sie waren vertrieben und dort war auch Nehemia. Und Nehemia war einer, der dann irgendwann haben die Perser übernommen und haben die Babylonier besiegt und sie waren dann unter der Herrschaft der Syrer, Perser waren es, Perser, alles durcheinander. der Perser. Und ein König der Perser, das war Xerxes, der wurde eines Tages, er hatte einen Mundschenk, der hieß Nehemia. Und dieser Mundschenk hat von Gott einen Traum bekommen, einen Auftrag bekommen, nämlich wieder zurückzugehen in die Stadt Jerusalem und die Mauern, die zerstörten Mauern und alles wieder aufzubauen. Und diesen Auftrag, diesen Traum hat er vor den König gebracht und hier, ich brauche die Freiheit, ich möchte gern dorthin gehen und die Stadt wieder aufbauen. Und nicht nur hat er die Erlaubnis bekommen, das zu tun, sondern er durfte dann sogar, hat er Baumaterial mitbekommen und Schutz auf der Reise, weil sie einige Feinde hatten. Und so kam er in der Stadt an und sie fingen an, die Juden damals diese Stadt wieder aufzubauen, Jerusalem, und die Mauern, die zerstört waren, wieder aufzubauen. Und hier war es aber so, dass einige, die auch in der Nähe lebten, die dort waren, da waren die Ammoniter, da waren auch andere, die ihnen nicht wohlgesonnen waren, die sich als Feinde erwiesen. Und ich möchte euch mal lesen ab Nehemia 3, Vers 35, den ersten Abschnitt. Der Ammoniter, Tobia, und stand neben ihm und pflichtete ihm bei. Ich steige mal vor, ist das hier eine ähnliche Übersetzung? Also ich habe gesagt, nochmal, dass ich eine ähnliche hier, das ist Hoffnung für alle, die ich jetzt genommen habe. Gerade mal schauen, ja, stand neben ihm und pflichtete ihm bei. Doch, das ist sehr ähnlich. Sollen sie doch bauen, wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, fällt sie wieder in sich zusammen. Doch ich betete, hör doch, unser Gott, wie sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Vergib ihnen nicht, vergiss niemals, welches Unrecht sie an uns getan haben. Denn sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus und schon bald waren ihre Lücken, und jetzt unterstrichen, bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Also ihr kriegt das Bild, sie sind am Arbeiten, sie haben Feinde, die sich lustig machen. Und das Bild kann man sich jetzt ausmalen, wenn ein Fuchs hochspringt, die haben also nicht wirklich dran geglaubt, dass sie es schaffen, aber sie blieben dran. Und dann lese ich weiter und komme hier zu einem wichtigen Punkt. Die Feinde planen, wir können, hast du das noch weiter? Dann lese ich es hier und habe wirklich die gleichen Worte. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Ashdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Diese Worte sind von Nehemia klar, wie er diesem Widerstand begegnet, wie seine Gebete sind. Wir könnten hören, wie er diesem Widerstand begegnet. Aber das Volk hatte eine andere Haltung, die war nicht wie Nehemia. Das Volk hat dann ein Klagelied gesungen. Und dieses Klagelied ist jetzt sehr wichtig, weil da werde ich ein paar Punkte herausarbeiten. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Ich wäre gespannt, vielleicht kann Christoph uns das mal vertonen, wie das dann geklungen hat. Wo ist er? Das würde ich gerne mal, das ist ein Klagelied, das muss eine mollige, sehr traurige, verzweifelte Melodie gewesen sein. Und wie geht's weiter? Nochmal den nächsten. Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in der Nähe wohnten, zu uns und erzählten, dass die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Nicht nur haben sie ein Klagelied gesungen, sondern das hat sich auch rumgesprochen. Und da war das Raunen und oh, sie wollen uns umbringen, sie werden mitten unter uns kommen. Das nennt man auch eine negative Rede, ein mutlos sein und das Weitererzählen. Ich möchte jetzt zum Anfang noch einmal zurück zu dieser Stelle kommen, wo das Klagelied beginnt. Wisst ihr, Entmutigung, wenn ich darüber rede. Natürlich will ich euch heute ermutigen, mich selbst will ich ermutigen mit dem Wort Gottes. Aber wenn wir nicht verstehen, was uns entmutigt und warum, dann ist das gar nicht so gut. Es ist wichtig, dass wir verstehen, warum wir uns fühlen, wie wir uns fühlen und was uns entmutigt. Und darum möchte ich mal das Lied näher anschauen und da ein paar Begriffe hinein euch geben, was ich sehe bei diesem Lied. Sie singen, die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Das heißt, wir sind müde. Wir haben keinen Bock mehr. Wir sind müde und erschöpft. Vorher haben wir gesehen, sie bauten unermüdlich. Nein, die Folge war unter sich, das Volk sagte, wir sind müde. Wir haben keine Lust mehr. Ich würde das einfach Fatigue nennen. Das ist ein Erschöpfungszustand. Wie könnte man den zweiten, der Schutt ist viel zu viel, was für ein Wort würdet ihr dafür wählen? Das passt. Ich habe es genannt Frustration. Frustration. Also erst Müdigkeit, Frustration. Ich habe fast gedacht, das ist der Boden, auf dem unsere Entmutigung steht. Ja, erst Müdigkeit, Frustration. Das Dritte. Alleine ist es viel zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Wie könnte man das nennen? Bei dem Lauf, dem Lebenslauf, dem Ziel, den Projekten, die ich angegangen bin, plötzlich dem Mauerbau, dieses Ziel, die Mauer hoch, bei all den Feinden, ich würde sagen, das sind Zweifel. Ja, wir haben zuerst Müdigkeit, dann haben wir diese Frustration und dann kommen Zweifel. Wir schaffen das eh nicht. Und das Vierte, was wäre das? Wir gehen eins weiter. Unsere Feinde dachten noch bevor, und dann sagen sie, was da alles, sie werden kommen und uns das ist, was da sich rumspricht, was ist das? Das ist die vierte Säule, Angst. Das ist Angst. Und diese vier, die wir hier im Klagelied wiederfinden, diese vier Säulen, kann man fast sagen, darauf gründet sich oft unsere Entmutigung. Kennt irgendjemand von euch Entmutigung? Seid ihr manchmal entmutigt? Wenige Hände, aber ein paar gehen oben, ein paar nicken. Danke für eure Ehrlichkeit. Auf unserem Weg, ihr Lieben, wir gehen los, wir rennen los, wir nehmen uns Projekte vor. Sei es Beziehungen, Freundschaften, sei es unser Job. Mit großen Ambitionen gehen wir rein und dann kommt irgendwann, die erste Hälfte ist erreicht, ja, wir haben das gelesen, die Hälfte der Mauer steht und dann dieses Klagelied. Kommen Phasen in unserem Leben. Ich würde sagen, manche Ehe, man startet mit so viel Schmetterlingen in eine Ehe und dann kommt, was kommt dann auf dieser Strecke, in the long run? Da kommen Hindernisse, da kommen Anfechtungen, da kommen Dinge, die können wir uns nicht erdenken, die können wir uns nicht mal vorstellen. Die Erziehung eines Kindes, mehrerer Kinder, ist auch, da kann man auch mal auf dem Weg so viel Freude reingestalten, mit so viel Ambitionen an Grenzen kommen. Ich habe selber keine und doch schon viele begleitet und erlebt. Da kann man mal die Puste ausgehen und ihr kennt die Projekte, manche stecken in Prüfungen drin und Entmutigung, wenn dann, ich schaffe das eh nicht und ich bin müde, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen, das sind dann Säulen, ja, die unsere Unzufrieden und dann, Rick Warren hat das mal so gesagt, er meinte, Entmutigung ist eine ansteckende Krankheit. Es ist contagious disease. Es ist eine ansteckende Krankheit. Also wenn ihr entmutigt seid, dann muss ich euch sagen, ich kann da eigentlich mitgehen, ist es etwas Gefährliches. Wir dürfen nicht lange in diesem Zustand bleiben. Wir sollten wachsam sein, dass wir nicht zu lange da drin bleiben, weil wir werden andere mit entmutigen. Wir werden sie mit hineinziehen und wir werden mitsingen, dieses Klagelied. Wir werden dieses Klagelied mitsingen. Und jetzt, ja, wenn dann noch obendrein die Angst kommt, Existenzangst, wie soll es weitergehen? Ich meine, das sind handfeste Probleme. Wir singen hier nicht nur über irgendwelche Stimmungen, sondern das Volk war wirklich bedroht. Sie wurden wirklich bedroht und dort an den Stellen, wo die Mauer nicht befestigt waren, kamen sie und wollten sie töten und haben sie angegriffen und bestimmt oft auch getötet. Und es waren reale Existenzängste. Denn die sagen, wir bringen euch alle um, wir beenden das, was ihr da treibt. Die haben nicht nur rumgescherzt, die wurden handgreiflich. Und wir erleben Ähnliches. Wir bauen unser Leben, wir bauen unsere Mauer, wir bauen unsere Gemeinde, wir bauen unsere Projekte und wir bauen unser Leben. Und auch wir, manchmal auf der Hälfte der Strecke, ich glaube nicht, dass ich schon am Ziel bin, kommen an Punkte, wo ich auch entmutigt bin. Und jetzt kommt mein Aber. Das Aber, wie hat Nehemia gehandelt, als die das Klagelied sangen? Dann geht's nämlich weiter. Wo ist das Klagelied? Zu Ende? Ja, genau da. Aber, ja, und dann Vers 7, das ist sein, ja. Dann hat Nehemia gehandelt. Und was tut er? Darum stellte ich dort, Nehemia, wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Also wir haben hier die Müdigkeit, wir haben hier die Frustration, wir haben die Zweifel und wir haben die Angst der Leute. Und dann, was hat denn ihr gemacht? Oh, ihr armen Lieben, wir machen jetzt alle erstmal ein bisschen Urlaub und ziehen uns mal zurück ins Hinterland Jerusalems und dann machen wir mal ein Wellness zusammen und werden uns mal wohlfühlen. Und die, die jetzt besonders klagen, die müssen sowieso länger noch raus. Und was hat er getan? Er hat wehrfähige Männer gesucht und eingesetzt. Wehrfähige Männer. Ich finde, man könnte allein über diesen Satz sehr lange nachdenken. Was heißt es? Wehren. Wir müssen uns wehren, ihr Lieben, wenn wir angegriffen werden in unserem Leben. Wir müssen einen, wie soll ich denn sagen, einen Widerstand aufbauen und sagen, nein, ich lasse nicht zu, dass ich hier in all diese vier Dinge hineingerissen werde, sondern ich wehre mich mit Waffen, die mir Gott gegeben hat. Und wir wissen, welche Waffen uns Gott in die Hand gegeben hat für unseren neutestamentlichen Kampf in dieser Zeit, unseren Glaubenskampf. Und welches ist die Hauptwaffe? Das Wort. Das Schwert des Geistes, die Waffenrüstung. Wehrfähige Männer und Frauen, möchte ich doch sagen, brauchen wir, damit wir, das ist der erste Schritt dagegen, nach dem Klagelied. Und sie waren, das ist der erste Punkt, wehrfähige Männer, was könnten wir noch dazu sagen? Wisst ihr, was, wofür steht das Symbol? Schwachstellen in der Mauer auch. Jeder von uns hat Schwachstellen. Und das ist was natürlich für die Gemeinschaft gesprochen, aber auch für jeden von uns einzeln. Wir kennen unsere Schwachstellen. Natürlich greift der Feind genau da an. Und es ist gut, wenn wir diese Punkte verstärken und wenn wir sagen, nee. Ich sehe da einige, die so in den Medien, so Social Media, versumpfen in YouTube und was nicht alles und die Zeit verschwenden und verbringen. Das sind Schwachstellen, wo wir nicht scharfsinnig bleiben, sondern versumpfen in unnötig, um unseren Frust irgendwie zu betäuben. Aber wehrfähig zu sein, heißt wachsam zu sein. Und das macht Nehemia und nimmt, reißt alle mit und gibt Befehle. Was ich hier auch sehe, eine klare Leitung von einem Mann, der eine Vision hat, der weiß, was er will. Wir brauchen das für die Gemeinde, für uns. Wir können beten für unsere Gemeindeleitung. Wir brauchen Leitung. Jemand, der wirklich alle inspiriert, vorausgeht, sagt das, ihr müsst aufpassen, wir müssen wachsam sein. Das hier ist eine Zeit, wir werden angegriffen, aber lasst euch nicht irre machen. Jetzt kommt das Nächste. Es war noch im richtigen Abschnitt. Wehrfähige Männer und dann das Nächste, sie waren nach Sippen eingeteilt. So ein schlichter Satz. Nehemia hat sie nach Sippen eingeteilt. Was war das wohl bedeuten? Ja, das erste, wehrfähig werden, sich wehren. Das zweite ist ganz klar Gemeinschaft. Wir dürfen nicht alleine kämpfen. Wir müssen in Gemeinschaft kämpfen. Und das ist etwas, was viele Christen heute in dieser Zeit nach Corona mehr denn je kämpfen. Christen alleine gegen ihre Baustellen, ihre Feindeseinbruch. Die kämpfen alleine und werden schnell überwältigt. Wir müssen als Gemeinschaft der Gläubigen wieder zusammenrücken und es braucht funktionierende Kleingruppen. Ob wir sie Hoffnungsgruppen nennen, Hauskreise nennen, wir müssen an diese Gruppen investieren und ob du eine Zweie schaffst, aber nicht alleine. damit wir wirklich widerstehen können. In Sippen eingeteilt, und ich glaube, Gott will uns auch in Sippen ein. Das heißt auch Familien stärken. Das können wir später noch lesen, in Familien, um auch die Familien zu schützen. So, das ist der Faktor. Wehrfähig werden, aufstehen, kämpfen, gemeinsam kämpfen. Nächster Punkt. Dann, ich sah mir alles nochmal genau an, dann sagte ich zu den führenden Männern und dem übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut auf den Herrn, denn er ist groß und mächtig. Was ist der nächste Punkt, der dritte hier? Der Blick auf den Herrn. Nehemia sagt dem Volk, okay, Fakten, ihr nennt sie mir, habt geklagt, ich aber sage, wir kehren um. In dieser Zeit war alles vermischt. Die Kulturen und das Volk Israel waren nicht mehr nach den Geboten und Gesetzen Gottes ausgerichtet. Sie hatten sich mit Kulten und allen möglichen Sachen vermischt. Sabbat wurde nicht mehr geheiligt. Sie haben am Sonntag gearbeitet. Nehemia konnte das nicht alles auf einmal angehen. Aber hier hat er gesagt, ganz klar, richtet euch wieder aus auf Gott. Später in 13, irgendwann hat er den Schabbat wieder durchgesetzt, und als die Mauer stand und eingeweiht war, hat er diese Gesetze Gottes und die Ordnung Gottes und diese Dinge wieder eingeführt. Aber hier, sich jetzt auf Gott auszurichten, habt keine Angst vor ihnen, vertraut auf den Herrn, denn er ist groß. Die Leute klagen, die Probleme sind so groß. Nehemia sagt, egal wie groß sie sind, Gott ist größer. Gott ist größer als dein größtes Problem. Glaubst du das? Und ich weiß, wovon ich rede. Es gibt große Probleme. Aber ich sage euch, und das ist, was Gott mir mitgegeben hat, Matthias, ich bin größer. Und ich werde es euch offenbaren. Und ich finde es herrlich, wie dieser Nehemia spricht. Und ich liebe seinen Geist der Klarheit, der Orientierung, der Ausrichtung, das ist es. Wir wehren uns, wir tun uns zusammen, und er setzt wehrfähige Männer ein. Wir könnten noch viel über diese Verse sagen. Und dann Ausrichtung auf Gott. Und im Englischen war es auch Focus on God. Also auf ihn wieder zu fokussieren, auf das Wort und die Weisung Gottes. Denn er ist ja der Schutz des Volkes. Und nicht ihre Wehrfähigkeit und ihre Künste und ihre Kampfkünste. Wir lesen weiter. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen, für eure Häuser. Und als die Feinde es hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, die Pläne nämlich rein zu sneaken und zu überfallen, ihr Lieben. Wenn der Feind, unser Feind, ihr wisst, wer das ist, der Teufel mitkriegt, dass unsere Sinne geöffnet sind, dass wir erkennen, nee, du greifst unsere Schwachstellen nicht mehr an, die verstärken wir. Wir stehen zusammen, du kannst uns nicht überrennen. Das wird sich rumsprechen, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander streiten und unsere Familien, unsere Häuser schützen. Amen. Das wird sich unter den Feinden rumsprechen. Als unsere Feinde es hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinem Platz. Ich wünsche uns das, dass wir wirklich die Ruhe bewahren und uns wirklich hineinstellen lassen von Gott in diesen Auftrag. Ich könnte hier noch so viel weitergehen, aber an diesem Punkt, vergesst diese vier Punkte nicht, die euch vielleicht entmutigen. Passt auf, dass ihr nicht andere ansteckt mit der Müdigkeit. Und auch wenn das Bedürfnis so groß ist, ich möchte das weitergeben, ich möchte meinen Frust rauslassen, wenn das so groß ist, bremst euch. Und dann wartet, dass der Feind euch genau da nicht kriegt, sondern richtet euch aus auf Gott. Und der Lauf, zu dem wir angetreten sind, ich finde noch super spannend, zum Ende zu sagen, diese Mauer, wofür steht denn die Mauer? In unserem heutigen Leben. Die Mauer ist ja nicht irgendein Haus, irgendein Projekt. Ja, sondern für mich, ich habe sie noch nicht ganz erfasst, aber die Mauer hat für mich ein ganz tiefes Symbol. Es ist ein Schutzwall und innerhalb dieses Schutzwalls herrscht was? Ich glaube, dass Gott das, was er baut, schützen will. Er will sein Volk schützen, er will seine Kinder schützen, er will sein Reich bauen. Und alle, die in dieser Stadt sind, sollen geschützt sein. Und später, wenn sie eingeweiht ist, werden die Ordnungen Gottes, das heißt, der neue Bund mit Gott, aufgerichtet. Und jeder soll erleben, ihr wisst das Bild im Neuen Testament, auch in der Offenbarung von Jerusalem, ja. Und wie im Himmel, so auf Erden dürfen wir mitbauen an dieser Mauer und einladen, alle in den Schutz zu kommen. Da ist ja so viel noch zu sagen. Ich möchte nur sagen, was wir bauen, wenn wir Reich Gottes bauen, wenn wir unsere Gottesdienste feiern und Menschen einladen, Jesus kennenzulernen und Teil des Volkes Gottes zu werden. Es ist so eine herrliche Aufgabe und wir bauen an seinem Reich und wir brauchen einander. Amen. Und ich schließe mit Worten von dem unserem guten Paulus, der auch einen Lauf gemacht hat. Und dann Philipper 3, Vers 12 lesen wir. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin, denn ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zu diesem Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn wir in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird euch Gott Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, auch wenn unsere Mauer erst halb hoch ist, wollen wir auf jeden Fall festhalten, bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Ich wünsche uns wirklich, dass wir bei den Kämpfen, in denen wir sind, uns zur Seite stehen, uns nicht entmutigen lassen und Gott sich als starker Helfer, Tröster und ja auch, ihr wisst, wie Gott sich beschreibt, als Friedefürst, Gott hält, der von uns streitet, ewig Vater und Wunderrat, Wonderful Counselor. Und wenn du Rat brauchst für deine Lebenssituation, er wird dich wunderbaren Rat geben. Vater im Himmel, wir danken jetzt für dein Wort und beten, dass du es in uns lebendig machst und uns hilfst, in dieser Zeit wach zu bleiben und füreinander einzustehen, dem Feind zu widerstehen und wirklich wieder aufzustehen, wo wir gefallen sind auf unserem Lauf. In der Gewissheit, du wirst uns leiten und begleiten, dass jeder von uns das Ziel seines Lebens erreicht. Hilf uns, jeden neuen Tag nicht aufzugeben, sondern an dir dran zu bleiben und auch durch die Täler der Todesschatten hindurchzugehen, unseren Glauben nicht zu verlieren. Herr, wir brauchen Erfrischung und Ermutigung von dir und danken dir dafür. Amen.